SRF 2 Kultur.
Guten Abend, Cecil Olshausen am Mikrofon mit Musik unserer Zeit. Heute die Begegnung mit einem Komponisten, dessen Leben ein Leben voller Anfänge ist. Immer wieder neu, immer wieder Risiko.
Meine erste Komposition, das war ja diese Explosion, die ich komponiert habe.
Immer wieder Abenteuer.
Heute würde ich ja für sowas im Gefängnis sitzen.
Immer wieder Utopien.
Da war nicht einfach diese Herausforderung, etwas Freches zu tun. Nein, es ist eine unglaubliche Vision eines Klanges.
Dieser Visionär, der als Gymnasiast explosiv in sein Komponistendasein startete, ist Thomas Kessler. Der Schweizer Komponist lebt in Allschwil bei Basel. Mit etwas über 80 gehört er zur Pioniergeneration der elektronischen Musik. In den 60er und frühen 70er Jahren wirkte Thomas Kessler in Berlin, später in Nantes, dann kam er zurück in die Schweiz, nach Basel, an die Musikakademie, als Dozent für Komposition und Theorie. Von 1987 bis 2000 hat er dort das Studio für elektronische Musik geleitet. Und er hat es, dank seiner nachhaltigen künstlerischen Impulse, zu einem international angesehenen Ausbildungs- und Produktionszentrum gemacht. Und dieses Jahr, 2018, ist Thomas Kessler einer der Preisträger des Schweizer Musikpreises. Thomas Kessler ist ein Querdenker. Er bringt in seinen Stücken zum Beispiel Rap und Streichquartett zusammen oder lässt Orchestermusiker mit Laptops spielen. Und diese kreative Erfinderlust steckt auch schon in seinem Opus 1.
Ich hatte zum Geburtstagsfest von dem Pater Leonhard, im Kloster, wo ich im Gymnasium steckte, hat man mir gesagt, ich solle zum Geburtstagsfest eine Komposition machen. Ich habe eine Blasmusik für die Studentenkapelle geschrieben. Ich war selbst auch im Gymnasium. Und Diesentis im Kloster, Diesentis habe ich dann gedacht, ja, wenn da nach dem Morgengebet der Geburtstag beginnt des Paterpräfekten, da muss da noch ein Kanonenschuss erklingen, nicht und so weiter. Und dann gleich, also die Blasmusik voll einsetzen und ich habe das allen erklärt, ja, ja und so weiter, aber wo kriege ich den Kanonenschuss her? Ja, im Kloster gibt es das nicht. Ne? Also habe ich was gebastelt aus Luftballons mit Sauerstoff und Acetylen aus der Schlosserei, heimlich gebastelt und zusammen eine Probe gemacht. Das ging ganz gut, aber ich hatte Angst, das ist genau ein musikalisches Problem, das darf nicht einfach blub machen. Das muss wirklich bumm und dann Musik setzt ein. Nicht, das muss funktionieren. Also wie viele Ballons nehme ich? Lieber ein paar zu viel als zu wenig. Habe ich gemacht. Das Gebet war zu Ende. Da war noch ein kleines Glöckchen. Und dann, ja, ich kann es gar nicht nachmachen. Es war eine totale musikalische Überdosis, die sich so ausgewirkt hat, dass im Klosterhof 150 Fensterscheiben kaputt gingen. Anschließend hörte man ein wunderschönes Rieseln von Glasscherben im ganzen Hof. Keine Blasmusik. Die haben nicht angefangen zu spielen. Die waren geschockt. Die konnten nicht mehr spielen. Das war eine Katastrophe. Stattdessen kamen alle an die Fenster. Die waren ja schon offen. Die Köpfe erschienen und haben die Verwüstung gesehen, die da war. Alles, es hat noch gestaubt, der Fluss. Es war unwahrscheinlich. Ich habe mich im Keller versteckt. Ja, das war mein Opus 1. Überdosis, ich habe gelernt, man kann auch zu viel machen. Man kann zu laut sein. Aber Überdosis gibt es auch in der Länge, in der Sentimentalität, in ganz vielen Dingen in der Musik. Also das muss ich lernen. Da wusste ich, dass ich Komposition studieren wollte.
Thomas Kesslers Haus liegt hinter einer hohen, wild gewachsenen Hecke, die ihre Äste in alle Himmelsrichtungen streckt. Es ist ein sonniger Spätsommernachmittag. Thomas Kessler hat uns einen Tee gekocht und jetzt sitzen wir, Mikrofon und Aufnahmegerät bereit, am runden Tisch in der Stube, einem hellen, offenen Raum.
Also vielen Dank für den Besuch hier. Das ist also jetzt das eigentliche Familienwohnzimmer in Allschwil. Und es sieht ein bisschen nach Umbau aus und das stimmt auch richtig. Da ja mein Sohn mit seiner Familie und seinen Kindern auch noch hier im Haus lebt, haben wir jetzt ein bisschen umgeordnet. Und das wird jetzt hier, wo wir jetzt sitzen, mein Musikstudio, mein großes Musikstudio. Das ist fantastisch. Ich habe direkten Ausgang in den Garten. Ich sehe über ganz Basel, also ich kann hier nie den Überblick verlieren.
Der ideale Ort also für einen Künstler mit Weitsicht, wie Thomas Kessler einer ist. Mit seiner Werkreihe Utopia hat er eine Vision für das Orchester der Zukunft realisiert. Elektronische Klänge, die direkt aus dem Orchester heraustönen und von den Orchestermusikern eine ganz neue Aufführungspraxis verlangen. Thomas Kessler ist technisch immer auf dem neuesten Stand, was nicht zu übersehen ist.
Hier kommt also auch eine Menge Elektronik hinein. Das gehört halt, das ist das notwendige Übel. Das hat die Zeit. Das kriege ich nicht mehr los, obwohl ich eigentlich gerne oder noch fast lieber nur für Instrumente komponiere. Das ist ja wirklich das Problem, das ich mir da einmal irgendwann angeschafft habe. Da sind eigentlich die Musiker dran schuld. Die haben immer gesagt, ja, mach etwas für Live-Elektronik. Und dann habe ich es halt gemacht. Und jetzt kriegt man es nicht mehr los, aber wir alle kriegen es nicht mehr los. Die Computer und die ganzen Dinge in der Musik sind die voll da.
Die Geister, die man rief. So spricht einer, der zu den Pionieren der elektronischen Musik gehört. Ob sich Thomas Kessler damals als junger Mann in Berlin bewusst war, was er in Gang setzt, als er der einfachen Bitte eines Musikerkollegen nachkam?
Carlos Roque Alsina, der Pianist von dem New Phonic Art Ensemble, das es damals gab. Da gehörte Vinko Globokar dazu, Michel Portal und Jean-Pierre Drouet. Die haben ein Konzert gemacht und der Alsina hat gesagt, du, ich möchte auf der Bühne einen Stuhl schieben und der macht so wunderschöne Klänge, aber zu leise. Kannst du das nicht irgendwie verstärken? Da dachte ich an meinen Bruder, der hat ein Tonbandgerät, das kann man auch ohne Tonband einfach als Verstärker benutzen. Hab das hergeschleppt, wir haben ein bisschen gebastelt und das war wunderbar im Konzert. So hat das angefangen. Thank you.
Ein Ausschnitt aus Piano Control für Klavier und Synthesizer von Thomas Kessler, komponiert 1974 für den Pianisten Werner Bertschi, der hier auch gespielt hat. Das ist Musik unserer Zeit auf SRF 2 Kultur. Der Weg zur Musik verlief für Thomas Kessler über den Umweg eines Literaturstudiums. Aber Umwege erhöhen bekanntlich die Ortskenntnis und führen manchmal zu überraschenden Begegnungen.
Meine Eltern wollten einen soliden Beruf. Dann habe ich halt diese Ausbildung gewählt, weil die sehr breit war. Also Germanistik, Romanistik, fantastisch. Da war auch Psychologie dabei, Pädagogik war dabei, da war ja Französisch natürlich. Also es war sehr breit und da sah ich dann im Studienverzeichnis Paul Hindemith. Da habe ich gedacht, naja, das ist doch dieser Komponist. Ah, sofort gehe ich dahin, nicht? Da gab es Seminare an der Universität in Zürich, die habe ich sofort belegt. Da war eine Stundenplanbesprechung, da ging ich hinein und da war einfach schlichtweg niemand. Nach einer Weile ging die Tür auf und da kam ein kleines Männchen, rundlich, nett, sympathisch herein. Wir haben uns die Hände gegeben, Hindemith, Kessler. Ne? Naja, das war ja schon eine interessante Begegnung und wir haben uns beide angeguckt und haben gesagt, ja, sind wir denn allein? Es hat sich dann herausgestellt, dass da eine falsche Ankündigung war. Es gab dann natürlich sehr viele Leute in diesem Seminar und ich kam nie mehr an den Mann heran, weil er völlig belegt war von allen Musikologen, Musikwissenschaftlern, die es in Zürich damals gab. Und ich habe doch so dringend das Bedürfnis gehabt, dass mir jemand hilft, wie man komponieren lernt. Und ich wollte ihn das immer fragen. Irgendwann mal gab es dann einen Moment, da konnte ich näher an ihn ran. Er hat mich schon gesehen und wieder erkannt. Da habe ich diese Frage ihm gestellt, natürlich, also ob er mir irgendwie helfen kann, wie man komponiert. Und siehe da, da haben mich die Musikwissenschaftler völlig abgedrängt. Ja, kommen Sie mal zu uns in die Bibliothek und so weiter. Also hoffnungslos. Habe dann aber mein Diplom gemacht in Deutsch, Literatur und Französisch und konnte weg, war frei. Meine Eltern waren zufrieden und ich konnte nach Berlin und habe dort Komposition studiert.
Bei Boris Blacher und Ernst Pepping in Berlin lernt Thomas Kessler sein Kompositionshandwerk. Hier bekommt er eine solide Grundausbildung. Elektronische Musik bleibt ihm aber erstmal verschlossen, wortwörtlich.
In Berlin war es ja unmöglich, obwohl Blacher ja, ich war ja Student, so, das elektronische Studio, das es damals schon gab an der Hochschule, da durfte niemand rein, außer ihm. Also kein Student hatte Zugang. Man muss sich mal die Situation vorstellen. Es gab keinen Unterricht für elektronische Musik. Es gab kein Studio. Es gab nichts in Berlin. Es gab keine Bücher damals, keine Anleitungen, nichts. Es war wirklich Neuland, aber das war vielleicht auch der Grund, der tiefere Grund, weshalb mich das interessiert hat.
Thank you.
Mein erstes Stück, das ich aufgeführt habe in Berlin, war ohne Elektronik und dann später eins mit Elektronik. Das war aber, für mich war das einfach schon ein Instrument. Das hängt auch damit zusammen, dass ich einfach nie ein Instrument richtig hochprofessionell lernen konnte. Oder ich habe mich immer verglichen mit Freunden, die wirklich ganz toll waren auf ihrem Instrument. Und ich habe gedacht, naja, ich muss mir etwas nehmen, um Musik, also meine Stimme hätte ich nehmen können, aber das klingt auch nicht so toll. Also ich muss ein Medium nehmen, das noch keiner beherrscht. Und das war die Elektronik. Und auch keine Tradition auf den Schultern, die sagt, das darfst du nicht, das darfst du nicht und so. Sondern man durfte alles, man hat es einfach gemacht und ich habe dann halt selbst entschieden, ob mir das gefällt. Aber immer mit Instrumenten, mit Musikern zusammen, weil die mich auch dazu gedrängt haben, das nicht nur mit dem Stuhl auf der Bühne zu rutschen, sondern ja, mach doch ein Stück, da kannst du die Klänge nicht aufnehmen und dann irgendetwas dazu machen. So hat das angefangen. Und in Berlin war ich natürlich sehr isoliert, nicht wie Kollegen, die in Köln waren mit Stockhausen und doch der Westdeutsche Rundfunk viel offener war. Aber damals als Student konnte man nicht einfach nach Köln umsiedeln. Nicht? Man war halt mal in Berlin, habe ja auch schon meinen ersten Sohn dort, ist ja auf die Welt gekommen. Und da blieb man halt da, aber habe versucht, selbst etwas zu machen. So habe ich ein eigenes kleines Studio gegründet, habe dann meinem Bruder sein letztes Tonbandgerät auch noch rausgerissen. Hatte ich drei Tonbandgeräte und mit denen konnte man ja schon eine Art mischen. Man konnte ja Klänge, die man aufgenommen hatte, auf zwei Geräten abspielen und auf dem dritten aufnehmen. Und so wieder, dann wieder auf die zwei legen und so und wieder übereinander legen. Das war so die erste Technik, die ich hatte. Also es war Musik konkret eigentlich. Und später dann, als ich meinen ersten Synthesizer geholt habe aus England, da waren dann Generatoren und alles diese rein elektronischen Klänge möglich.
In West-Berlin, zwar abgeschnitten vom Rest der Welt, dafür 1968 im Brennpunkt der damaligen Studentenrevolte.
Ja, natürlich, da alles war in Bewegung. Ich gehörte aber nicht zu dem harten Kern, ich war nicht in einer roten Zelle, so hießen die Gruppierungen damals, aber mit Freunden so selbstverständlich, das ist klar. Und ich habe das ja miterlebt, wie mit der ganzen Leute auf der Straße und wieder geschossen wurde und auch überhaupt der Osten und so. Es war eine aufregende Zeit. Und die Musiker sind halt dann schnell wieder an die Hochschule gerannt und haben dort ihren Unterricht befolgt. Ich habe bei Pepping schnell meine 3-, 4-, 5-stimmigen Übungen abgeliefert und dazwischen passierte wieder etwas, was überhaupt nichts damit zu tun hatte, aber das konnte man gut zusammenbringen. Ich habe das wunderbar. Ich habe ja dann auch noch dieses Beatstudio gehabt an der Pfalzburger Straße. Da konnte ich ein Studio gründen, das vor allem für Leute, die eben, es gab ja kein anderes Studio, nicht? Es waren dann vor allem Popmusiker, ein paar Freejazzer, die gekommen sind. Und heute noch kennt man ja noch die Gruppe Tangerine Dream und die wollten dann bei mir Kontrapunktunterricht. Und die sind dann gekommen, brav, haben sich hingesetzt und haben da Kontrapunktübungen angefangen. Es war eine wunderbare Zeit.
Tangerine Dream bei einem Auftritt 1968 in Berlin. Die Musiker nahmen genau in dieser Zeit im brodelnden Berlin der Studentenunruhen bei Thomas Kessler Unterricht, und zwar im Electronic Beat Studio. Ein Studio, das Thomas Kessler in einem Kellerraum eingerichtet hatte und das zum legendären Treffpunkt wurde. Einige Berliner Bands, wie eben Tangerine Dream, starteten hier ihre Karriere. Kessler hat die ganze Geschichte der elektronischen Musik miterlebt. Von der analogen zur digitalen Technik, vom einfachen Tonband zum hochentwickelten Computer. Auf den analogen elektronischen Geräten konnte man nichts speichern. Wollte man etwas reproduzieren, musste jede Einstellung ganz genau schriftlich festgehalten werden. Ein mühsamer und oft unvollkommener Prozess. Mit der Digitalisierung hat sich das völlig geändert. Auf dem Computer kann man alles speichern und wann immer man will, identisch abrufen. Trotz dieser Vorteile gibt es heute eine Art Retro-Bewegung, zurück zu den analogen Geräten. Dies aus klanglichen, aus musikalischen Gründen. Thomas Kessler aber sieht das Ganze in einem größeren Zusammenhang, der über das Ästhetische hinausweist.
Die Musik hätte politisch in eine ganz andere Richtung gehen müssen. Die Analog-Synthesizer bringe ich in Beziehung mit den 68er Jahren, mit der Freiheit, mit der Anarchie, mit dem Chaos, mit all diesen Dingen. Wozu noch notieren? Man muss das aus dem Moment herausnehmen. Hat sehr viel mit Improvisation, die war ja damals sehr stark vertreten, zu tun. Und diese Analogtechnik kam wirklich komischerweise genau zu der Zeit, wo Dinge passierten, die man nicht kontrollieren konnte. Richtig. Man konnte sie schon steuern, ja, aber am anderen Tag musste man sie anders steuern und so weiter. Und die Musik hätte damals, also die elektronische Musik, wenn nicht die Digitalisierung gekommen wäre, hätte wirklich nur in diese Richtung gehen können, entweder extrem genau notierte Partituren, was nur ganz wenige gemacht haben, als Beispiel zum Beispiel Stockhausens Mikrofonie. Das kann man heute noch aufhören, aber sehr wahrscheinlich hätte die Improvisation und überhaupt die freie Musik, die Komponisten hätten alle nicht mehr Partituren. Stockhausen hat ja dann angefangen mit dieser intuitiven Musik. Und so, das hätte alles in der Richtung weitergehen können. Dass die elektronische Musik, ich habe immer gedacht, ja, ich mache etwas Falsches, wenn ich das zwinge auf die Notation. Ich müsste diese Freiheit ausnutzen und nur noch in Gruppen arbeiten, nur noch Improvisation machen, nur noch wie Frederik Schewski oder Cornelius Cardio oder diese Musica Electronica Viva aus Rom oder eben New Phonic Art. Warum mache ich da nicht mit und werde ein ja, Free-Musiker oder Free-Jazz oder was es auch ist? Aber die haben auch nicht weitergemacht. Die haben auch wieder angefangen, Partituren zu schreiben und fixieren. Und dann kam die Digitalisierung und da waren alle ganz glücklich. Ja, jetzt haben wir das gebändigt. Also es ist ja interessant, dass die rein technischen Entwicklungen zusammenhängen mit einem Zeitgefühl.
Thank you.
Musik unserer Zeit. Heute ein Gespräch mit dem Schweizer Komponisten Thomas Kessler. Und hier ein Ausschnitt aus einem Stück Drum Control für Schlagzeug und Computer aus dem Jahr 1983, gespielt von Matthias Würsch. In Berlin also bahnt sich Thomas Kessler seinen eigenen Weg in die Szene der elektronischen Musik. Fernab von den großen Zentren wie Köln, wo Stockhausen prägend war, oder dann auch Freiburg im Breisgau, wo 1971 das Experimentalstudio für neue Musik und Elektronik ins Leben gerufen wurde.
Also diese Zeit war nicht eine Inselzeit. Natürlich, wir haben sogar eine Gruppe gegründet, Inselmusik hieß die. Wir waren rein politisch eine Insel, also, aber und geografisch nicht, weil ja rundherum war alles zu. Aber von dem, was da passiert war in Berlin, da kam der Deutsche Akademische Austauschdienst, das muss man schon sagen, der hatte alle Komponisten, die neuesten Musik gemacht haben. Da war John Cage in Berlin, da war Berio in Berlin, alle sind sie gekommen, Luigi Nono. Und ich hatte das Glück, auch viele von denen kennenzulernen. Ich war sehr gut befreundet mit Morten Feldmann, mit Luc Ferrari, ich kann die alle gar nicht aufzeichnen. Und was da für ein Einfluss ausging, das kann man sehr wahrscheinlich kaum jetzt, also jedenfalls war das für mich ganz wichtig. Ich habe es damals nicht gemerkt, aber es war selbstverständlich, dass man mit denen zusammensaß oder abends Musik gehört hat oder weiß nicht, das war wunderbar. Da gab es auch ganz persönliche Gespräche, warum ich so viele Noten komponiere und so weiter, hat Morten Feldmann gesagt.
Morten Feldmann, der US-amerikanische Komponist, der dem einzelnen Ton eine enorme Bedeutung zumaß. Jeder Ton habe ein Eigenleben mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende, sagte er.
Er hat uns auch mal vordemonstriert, wie man komponieren soll, nicht? Und hat sich über die europäischen Komponisten dabei lustig gemacht, die alles immer berechnen und ausrechnen und zuerst mal viele Blätter brauchen und Strukturen und so. Und dann saß er einfach am Klavier und hat einen Klang gesucht. Und wenn der Klang ihm dann irgendwie passte, dann hat er ihn aufgeschrieben. So macht man das, hat er gemeint. Auch mit den vielen Noten. Er hat gemeint, das sei nur, weil ich mit dieser Frau verheiratet sei. Da habe ich nachgedacht, das stimmte. Ich war damals sehr verliebt, und habe natürlich alles gemacht, um diese Frau zu halten. Und die Frau hatte einen wilden Charakter, hat sie immer noch, die ist wunderbar. Aber man musste sich da als Mann unheimlich anstrengen und möglichst viele Noten schreiben, das heißt viele Dinge tun, um ihr das anzubieten. Also wenn ich Gärtner gewesen wäre, hätte ich ganz viele Blumen gepflanzt oder weiß nicht was. Also das hat er damit gemeint. Und das hat sich in der Musik niedergeschlagen, dass ich dachte, alle Menschen sind so, dass man mit möglichst vielen Noten ihr Herz erreichen kann. Und das stimmt natürlich nicht.
Ein Ausschnitt aus Inselmusik von Thomas Kessler für Altsaxophon, Marimbaphon und Klavier von 1995-96 mit dem Trio Accanto, Markus Weiß, Yukiko Sugawara und Christian Dierstein.
Ja, ich bin sehr verbunden mit den Interpreten und auch mit der Situation, wo etwas aufgeführt wird, wann. In welchem Raum manchmal sogar. Ich stelle mir das genau vor und denke, da sitze ich jetzt und höre meine Musik und wie sollte die klingen? Aber am meisten verbunden fühle ich mich mit Interpreten. Das ist das Schönste. Ich hatte unheimliches Glück, immer großartige Interpreten kennenzulernen, die sofort gesagt haben, mach ein Stück für mich. Und als ich dann in die Schweiz zurückkam aus Berlin, habe ich ja hier niemanden gekannt. Aber ich muss sagen, dass dann sofort Jörg Wittenbach, Heinz Holliger, Oren Nicolai, die sind auf mich zugekommen. Und haben gesagt, wir haben schon etwas gehört von dir und so, du bist jetzt hier an der Musikakademie. Ja, komm, wir wollen mal ein Stück von dir spielen und so. Das ist großartig. Und da hat man sich auch angestrengt, damit man die jetzt nicht enttäuscht, nicht?
Thank you.
Das ist Aurel Nicolet, einer der ganz großen Flötisten unserer Zeit, geboren 1926 in Neuchâtel. 2016 ist er im Alter von 90 Jahren gestorben. Thomas Kessler und Aurel Nicolet verband eine enge Zusammenarbeit. Für Nicolet hat Kessler das Stück Flute Control komponiert.
Auch Aurel Nicolet wollte ein Stück. Dann ist er immer gekommen und hat sich schon darauf gefreut, wieder so irgendwas ganz, was er auch nicht gekannt hat, zu hören. Er hat sich einen Text von Baudelaire gewünscht und ich habe aber gleichzeitig Texte von Amazonas-Indianern genommen aus diesem Buch von Levi Strauss. Und das habe ich dann so zusammenkonstruiert. Das war eine ziemliche, so eine kreisförmige Konstruktion. Das hat ihn dann weniger interessiert, aber dass er zum Beispiel das Wort Voyage drin war, also solche Sachen, das hat er mir rezitiert. Dann habe ich das aufgenommen mit seiner Stimme. Und wenn man heute Flute Control hört, ist noch seine Stimme da drin, nicht? In den Samples. Ganz konkret zum Beispiel kam er und hat gesagt, ja, er könnte mit einer Hand Flöte spielen, mit der anderen Hand Klavier. Das ist nun typisch ein Interpret, nicht, der seine Virtuosität zeigen will oder sein Abenteuer, wie man alles machen könnte. Und wir haben auch die erste Fassung, ich glaube, das haben wir in Paris im IRCAM aufgeführt, da hat er noch auf dem Keyboard gewisse Sachen gedrückt. Nicht? Aber es ist nicht ganz sein Instrument. Was viel faszinierender war bei ihm, ist sein Ansatz, und das habe ich vor allem bei Flöte am meisten durch ihn erlebt, dass er mit den Lippen den Klang steuert eigentlich. Er bildet jeden einzelnen Ton verschieden, nicht? Und da habe es dann die Möglichkeit gegeben, dass ich im Computer diese Möglichkeit des Ansatzes auch in der Zeit, also dass zum Beispiel auch mit der Dynamik, wann spricht der Computer an, wenn er einen sehr scharfen Ansatz, also das musste ich auch im Computer vorbereiten, damit diese Differenzierung, dass er mit seinem Ansatz bewusst steuern, dass die Elektronik steuert, dass das gelingt, das ist also zum Teil sehr gut gelungen. Also er kann bei einem Plosivlaut, wenn er so einen Ansatz hat, dann muss der Computer anders und schneller reagieren, als wenn er weich zum Beispiel hineingeht. Und da konnte ich natürlich auch den Klang dafür bestimmen. Also das muss man hören, das kann ich leider nicht so genau erklären.
Flute Control von Thomas Kessler mit dem Flötisten Aurel Nicole. Der Tee vor uns auf dem Tisch im Hause Kessler wird langsam kalt, so sehr sind wir ins Gespräch vertieft. Thomas Kessler, Anfang 80, ein Pionier der elektronischen Musik. Wobei,
wenn ich das lese, dass ich so auf elektronischem Gebiet ein Pionier sei, dann ist mir ein bisschen unwohl dabei. Ich bin eher ein Abenteurer, leider muss ich das sagen. Also ich liebe das Neue, ich liebe das Risiko. Aber es gibt ja kein größeres Risiko, als eine ganz normale Komposition mit einem Sinfonieorchester aufzuführen. Nicht? Das ist ein unglaubliches Risiko. Da kann ja jeder einzelne Musiker im Orchester kann ja da Sabotage machen.
Das ist Utopia 3 von Thomas Kessler für Orchester mit multipler Live-Elektronik. Konkret heißt das, jede Musikerin, jeder Musiker spielt nicht nur sein Instrument, sondern bedient auch noch einen Computer. Es ist eigentlich eine Weiterentwicklung seiner live-elektronischen Arbeit mit Solisten.
Die konsequenteste Utopie für mich war, dass jeder Musiker jetzt, so wie ich in einzelnen Solostücken mit einem Solisten, einem Synthesizer oder später mit dem Computer und einem Lautsprecher und so, einem Fußpedal und so, ganz unabhängig von Technikern, seinen Part spielt, aber das mal 70, das heißt ein ganzes Symphonie und jeder muss das machen. Mit seinem Computer am Platz, er hat ein Kontaktmikrofon für sein Instrument, er hat ein Fußpedal zum Steuern der Klänge und ein Lautsprecher und eine Steckdose. Und natürlich, da war nicht einfach diese Herausforderung, etwas Freches zu tun. Nein, es ist eine unglaubliche Vision eines Klanges. Sagen wir mal bei den Streichern, 10 erste Geigen, 8 zweite Geigen und so weiter. Jeder allein muss dasselbe produzieren. Das kann nicht gleich klingen. Das ist eine symphonische Live-Elektronik. So nenne ich das heute. Ja, weil 10, also in einer Brahms-Symphonie 10 Streicher, die klingen auch nicht gleich wie ein Streicher mal 10. Also es gibt einen anderen Klang. Das ist schon das ist auch schwingungstechnisch beweisbar und in der Akustik ganz klar. Also stelle ich die auch so auf die Bühne. Nur die brauchen ein bisschen mehr Platz, weil sie neben sich noch einen Lautsprecher haben. Aber die sind ganz autonom wie einzelne Straßenmusiker, wie 70 Straßenmusiker. Und der Klang kommt nicht aus Lautsprechern von oben, sondern kommt aus dem Orchester heraus. Also ich spreche jetzt natürlich sehr positiv darüber. Das merkt man sicher, dass ich schon wieder im Kopf mit der Utopie zusammen bin. Aber die wurde Realität.
Ein Ausschnitt aus Utopia 3, komponiert 2016 von Thomas Kessler für Orchester mit multipler Live-Elektronik. Pierre-André Ballard dirigiert hier das Tonhalle-Orchester Zürich. 2019 am Lucerne Festival wird eine neue Fassung von Utopia 3 zur Aufführung kommen. Dann nicht mehr mit Computer, sondern noch viel einfacher für die Musiker in einer Version mit iPad und einer App, die Thomas Kessler zusammen mit dem Musikprogrammierer Thomas Selig entwickelt hat. LEP, LEP heißt diese Erfindung, diese App.
Citizens, children of the night, bearers of the day torch scorched and burned, burn not, the dam is broken, the curse is fled. Once muddied and still, the river runs red. All those ships that never sailed, the ones with their sea cocks open that lie scuttled in their stalls today, I bring them back, huge and transitory, and let them sail forever, forever, never currents on current. The wind cannot serve true currency. Currently moonmarked and sunsparked, unmarked bills, will I am certain I speak.
Und auch das ist Musik von Thomas Kessler. Nochmals zeigt er sich hier von einer ganz anderen Seite. Eine Begegnung mit dem US-amerikanischen Rapper und Spoken-Word-Künstler Saul Williams hat ihn zu zwei Kompositionen angeregt, bei denen er Slam-Poetry einmal mit Streichquartett und einmal mit Sinfonieorchester und Chor verbindet.
We are exiting your coliseum and encircling your box office, demanding our families back, our rituals back, our cultures back, our language back, our gods back, so we may return to the proper source, the source of life, the source of creation, our mother's womb, the great goddess. We will cut through the barbed wire hangers and chastity belts. We will climb in and incubate our spirits through the winter. We will wait for the degenerate course of your repeated history. We will wait for the past to die.
Thomas Kessler erfindet sich immer wieder neu. Er ist ein unermüdlicher Forscher, ein kreativer Entwickler und Erfinder. Einer, der nie zurücklehnt, bei dem das Bett gleich neben dem Computer steht, an dem er arbeitet, immer up to date. Diese Frische, diese Lust am Ausprobieren hat ihn auch ausgezeichnet als langjährigen Leiter des elektronischen Studios der Musikakademie Basel. Er hat seine Visionen mit hineingetragen in die Institution und sie geöffnet für den internationalen Austausch. Heute genießt es Thomas Kessler, ganz frei zu sein, ohne Verpflichtungen und einfach in die Zukunft hinein zu komponieren. Und wie wird die Musik der Zukunft klingen?
Die Zukunft, ja. Ja, die Zukunft wird sehr wahrscheinlich eben ohne es geht schon auf eine andere Richtung weiter. Ich bin ja noch ziemlich altmodisch. Ich komponiere ja noch richtige Noten und richtige, ja, spielbare Stücke und so weiter. Da braucht man noch Musiker und Lautsprecher und so fort. Aber es geht ja, die Forschung geht ja weiter, dass man die Musik hört, dass man sie direkt im Gehirn hört, nicht? Dass man die direkt auf die Gehirnzellen übermitteln kann, ja. Und dass man eigentlich immer mehr, ja, unabhängig vom Materie wird. Das ist mit der Artificial Intelligence und all diesen Dingen, das ist ganz klar, dass es in diese Richtung weitergeht. Nur, solange wir noch Hände haben und die gerne bewegen und die gerne auf ein Instrument legen, in die Tasten greifen und auf die Saiten legen, bleibt das Instrument. Aber die Möglichkeit, Musik zu übertragen direkt ins Gehirn, das ist schon eine faszinierende Sache. Aber ich bin da kein Prophet, ich will da jetzt nicht. Ich bleibe bei dem, was ich jetzt mühsam erlernt habe. Und das ist spannend genug und utopisch genug und zum Teil nicht mehr utopisch, sondern realisiert. Das ist wirklich wunderbar.
Musik unserer Zeit. Heute eine Begegnung mit dem Komponisten und Elektronikpionier Thomas Kessler. Eine Sendung von Cecil Olshausen. Thomas Kessler ist 2018 übrigens einer der Preisträger des Schweizer Musikpreises. Diese Sendung gibt es auch als Podcast auf saf.ch/kultur oder hören Sie Musik unserer Zeit am Mittwochabend um 20 Uhr oder in der Wiederholung am Samstagabend um 21 Uhr hier auf SRF 2 Kultur.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.